Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 90 Plus on Air. Wie ihr sicher schon hört, ist der Christian dieses Mal leider nicht dabei. Dafür nehme ich das Ruder mal in die Hand. Ich bin's, der Chris von 90plus.de, und bei mir sitzt der Christoph.
Moin.
Wie geht's, Christoph? Wie fandst du meinen Moin Moin? War das authentisch genug für einen Hamburger wie dich?
Ja, absolut. Also kannst du gerne weiter so machen. Das Norddeutsche gefällt mir sehr, sehr gut.
So, Folge 11. Wir hatten die Länderspielpause hinter uns. Wir haben uns auch eine kleine Pause gegönnt. Ich würde sagen, heute reden wir mal in einer etwas kleineren Runde über die vergangenen Ereignisse bei den Länderspielen. Dann gehen wir mal etwas auf die englische Nationalmannschaft ein und Gareth Southgate. Und zum Ende blicken wir wie immer mal auf das europäische Fußballwochenende und geben wie immer auch natürlich unsere Tipps zum Community-Tippspiel ab. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an und schauen uns mal die Partien der vergangenen Länderspielpause an. Und beginnen tun wir diesmal in Europa. Und Christoph, ich weiß, du hast dir ja ein paar Spiele angeschaut. Und als erstes haben wir auf dem Zettel Niederlande gegen Frankreich. Auf dem Papier natürlich ein absoluter Leckerbissen. Wie war es wirklich?
Ja, also ich muss sagen, ich finde, das ist somit eins der interessantesten Spiele gewesen, weil die Ausgangslagen einfach so unterschiedlich sind. Frankreich so als Team sehr, sehr interessant. Gerade nach der Europameisterschaft jetzt hat sich die Struktur im Team nochmal so ein bisschen geändert. Ein paar neue Spieler sind dazugekommen. In der Startelf jetzt speziell noch nicht besonders, außer jetzt Kurzawa und Sidibé, die jetzt die Außen gebildet haben, hinten. Zwei sehr interessante Spieler, gerade Kurzawa, der bei Paris langsam mehr und mehr Fuß fasst und da so langsam den Platz auch von Maxwell einnimmt, ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber auch was dahinter kommt, jetzt gerade so, wenn man sich die Truppe anguckt, im Kader stand jetzt zum Beispiel Kimpembe, der jetzt auch zuletzt bei Paris seine ersten Spuren geerntet hat. Zudem auch Laporte von Bilbao ist jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen in dem Spiel, aber sicherlich ein interessanter Spieler für die Zukunft, auf den man sicherlich ein Auge haben sollte. Und natürlich Areola und Fekir. Also ich finde, das Team ist eins der interessantesten. Und ja, der Gut zum Spiel selbst, der Sieg 1-0, denke ich mal, geht in Ordnung. Allerdings das Tor ist auch so ein bisschen durch die Medien gegangen von Paul Pogba, der jetzt in den französischen Medien mal wieder ziemlich gefeiert wurde dafür.
Natürlich, ja. Jetzt ist es auf einmal wieder der Heilsbringer.
Allerdings muss man auch mal klar sagen, dicker Torwartfehler.
Auf jeden Fall Torwartfehler, ja.
Also muss man halten, aber da kommen wir dann auch schon gleich, würde ich sagen, zur holländischen Mannschaft. Stekelenburg im Tor. Natürlich nicht die 1A-Besetzung. Also Cillessen, Ersatzmann bei Barcelona, ist sicherlich da die favorisierte Lösung, leider gerade auch verletzt. Stekelenburg ist sicherlich nicht. Eigentlich sollte er nicht die erste Wahl sein. Also das reicht einfach nicht. Aber auch wenn man sich die ganze Mannschaft von Holland anguckt, aktuell ist das wirklich eine relativ namenlose Truppe. Allein wenn man sich die vorderen dreimal anguckt, was früher da eindrucksvoll war mit Robben, mit Van Persie, das ist nicht mehr das, was es mal war. Also jetzt steht da sicherlich auch ein talentierter Herr Janssen, daneben auch Quincy Promise, der in Russland gerade sehr, sehr gut ist. Und Davy Klaassen, aber es ist alles nicht mehr die Klasse und die Top-Talente dahinter fehlen tatsächlich auch. In Holland ist da auch gerade so ein bisschen die Diskussion ausgebrochen, so um den Spieler Robben, war jetzt natürlich nicht dabei, wie immer verletzt. Ja, wo führt die Entwicklung der Elftal hin? Jetzt muss man sagen, drei Spiele sind gespielt, es sind nur 4 Punkte auf dem Konto, Schweden und Frankreich sind beide davor. Klappt die Qualifikation mal wieder nicht. Was ist mit Blind, Trainer Blind? Hat der eine Zukunft? Also ich sehe da gerade bei der holländischen Nationalmannschaft eine Entwicklung in eine ganz, ganz unschöne Richtung für sie. Deswegen.
Der Blind stand ja auch in der Kritik, glaube ich, weil Wijnaldum war anscheinend schon angeschlagen vor dem Spiel und musste dann zum Leidwesen der Liverpool-Fans auch noch verletzt ausgewechselt werden. Also auch sicherlich ein Punkt, der etwas negativen Schatten auf Blind wirft.
Ja, ich denke mal auch eine ganz fragwürdige Geschichte. Also im Endeffekt ist es ja dann auch so, dass man ihm die Zeit beim Verein dann so ein bisschen nimmt. Ich meine,
Ja.
das ist dann auch schon wieder eine Diskussion, die ja gerade aktuell ist, rund um Kevin Campbell. Nationalmannschaft-Vereinskonflikte sind wohl immer da. Und wenn natürlich so eine Aktion noch dazukommt, ist natürlich schwerer zu vermitteln. Also sehe ich schon sehr, sehr kritisch.
Jeden Fall. Man muss aber sagen, Holland hat auf jeden Fall noch alle Karten selbst in der Hand. Also wir haben 3 Spiele gespielt, insgesamt gibt es ja 10 Partien in der Gruppe A und 3 Punkte Rückstand, die könnte man natürlich noch locker aufholen, wenn die Truppe endlich mal Fuß fasst und sich ein gewisses etwas, ja, wie soll man sagen, etwas mehr Beständigkeit findet in ihrer Form.
Ja, ich denke mal, das wird so ein Ding zwischen Schweden und Holland, wer auf Platz 2 kommt.
Ja. Von Frankreich ist auf jeden Fall der absolute Favorit, finde ich auch.
Ja, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran. Also ja. Da sehe ich keine Probleme, dass die es schaffen.
Genau. Dann gehen wir mal weiter zu unserem Lieblings-Hipster-Team des vergangenen Sommers. Die Isländer, die machen ja anscheinend genau da weiter, wo sie bei der EM aufgehört haben.
Ja, wobei nicht ganz. Also ich finde, bei Island ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Natürlich jetzt ohne Lars Lagerbäck, der natürlich danach ausgeschieden ist nach der EM und seinem gleichberechtigten Partner das Feld überlassen hat. Und ich sehe da durchaus eine Weiterentwicklung. Also klar, gegen Finnland ein Sieg der Mentalität, Tor in der 90. und 95. Minute jeweils, um das Ding noch von 1-2 auf 3-2 zu gehen. Der helle Wahnsinn. Aber auch dann ein Spiel gegen die Türkei. Ich meine, die Türkei ja durchaus ein Team mit Qualität. Und da ein relativ souveränes 2-0 sogar. Auch mal phasenweise den Ball wirklich gehabt und auch das wirklich verwaltet. Und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Fortschritt. Das sind nicht mehr diese Zitterspiele gewesen, oder zumindest das Spiel nicht, sondern wirklich auch eine fußballerische Entwicklung. Und so langsam ist es ja wirklich auch kein Zufall mehr. Schon bei der WM 2014, bei der Quali, waren sie ja dicht davor. Dann hat es geklappt bei der EM gut gespielt. Und jetzt, glaube ich, ist die Entwicklung sogar noch einen Schritt weiter. Ja, und sie schießen auch Tore. Bisschen ärgerlich natürlich bei dem Spiel gegen die Türkei. Leverkusen ist immer Toprak, ja, Eigentor. Ja. Aber auf der anderen Seite auch Finn Bogason in beiden Spielen getroffen, der Augsburger. Ja, also Island macht Spaß und ich denke mal, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die auch bei der WM sehen werden.
Ja, punktgleich mit Kroatien, 7 Punkte jeweils. Mhm. Auf Platz 3 folgt Ukraine mit 5 Zählern und die Türkei nur mit 2 Punkten auf Platz 4. Was ist denn bei den Türken los?
Ja, die Türkei natürlich ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das kann man natürlich immer schwer von außen beurteilen, aber ich glaube, das stimmt es nicht so wirklich im Team. Ich fand, das war auch bei der EM schon so, dass es nicht so reibungslos lief. Da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie die Hierarchie innen ist, wie die jungen Spieler sich behaupten können gegen die Alteingesessenen. Also längst muss ich zugeben, da bin ich jetzt nicht ganz so drin im Thema. Da könnte man aber sicherlich, glaube ich, auch eine eigene Sendung für machen.
Ja, bestimmt. Dann gehen wir mal weiter nach Polen. Dort scheint Robert Lewandowski, wer sonst, sein Land wieder versucht, er versucht zumindest sein Land wieder zur WM zu schießen. Wie sah es denn da aus?
Ja, also du hast es schon angesprochen, Mann der beiden Spiele, muss man ja mal klar so sagen, ja. Robert Lewandowski. Im ersten Spiel gegen die Dänen, für mich auch ein sehr richtungsweisendes Spiel. 3-2, ein Mann schießt alle 3 Tore, natürlich Lewandowski. Bisschen ärgerlich natürlich, dass sein Sturmpartner Milik sich dabei schwer verletzt hat. Ja. Sehr, sehr ärgerliche Geschichte, aber wenn man das Heft dann so an sich reißt, das ist Wahnsinn. Also auch die Manier, also wie er sich beim Tor gegen Vestergaard durchsetzt, ich meine, der nun wirklich kein schlechter Verteidiger ist und dann aus der Bedrängnis heraus so gnadenlos abschließt ins Kurzeck. Also wenn es noch einen Beweis der Klasse gebraucht hätte, dann hätte ich damit geliefert. Also ja. Aktuell ist Polen allein schon aufgrund Lewandowskis wirklich der Favorit auf meiner Meinung nach in der Gruppe.
Ja, auf jeden Fall die Gruppe E. Genau, da ist Montenegro momentan auf Platz 1 und Polen auch auf Platz 2, beide mit 7 Zählern. Und danach folgt Rumänien auf 3 mit 5 und Dänemark auf 4 mit 3 Punkten. Ja, also Montenegro ist auch recht, will ich nicht sagen, überraschend, aber relativ souverän in der Gruppe. Und ja, ich gebe dir da recht. Also ich denke mir, dass alleine schon wegen Lewandowski wir die Polen auf jeden Fall bei der WM sehen werden.
Wobei ich muss sagen, in der Gruppe müssen wir, glaube ich, noch mal einmal kurz zumindest erwähnen, die Rumänen mit ihrem 5-0 im ersten Spiel gegen Armenien. Ja, Christoph Daum.
Ja.
Ja. Der würde auch 25 Stunden für die Nationalmannschaft arbeiten. Also der helle Wahnsinn, dass man nochmal irgendwo Christoph Daum auf der Bank sieht.
Ja, das stimmt.
Freue ich mich auch drüber, aber ja, also ich weiß nicht, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so förderlich wäre, aber Christoph Daum ist auf jeden Fall immer ein Highlight.
Ja, Kult. So, dann schauen wir mal auf die Insel, die Engländer. Da war ja jetzt einiges los. Ja, nach der Entlassung von Sam Allardyce, nach den Enthüllungen des Telegraphs, hat ja jetzt Gareth Southgate das Heft in die Hand genommen, zumindest interimsweise. War jetzt ein relativ ruhmloser Einstand gegen Slowenien, ein sehr schwaches 0-0, in dem man eigentlich sogar noch Glück hatte. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Fast schon Wahnsinn, dass der Joe Hart die Three Lions mit seinen Glanzparaden im Spiel hielt. Gerade Joe Hart, der jetzt zuletzt sehr in der Kritik stand und quasi nach Turin abgeschoben wurde, war noch der beste Mann bei den Engländern. Am auffälligsten war natürlich die Degradierung von Wayne Rooney, der 75 Minuten lang die Bank drücken musste. Viele hatten das ja gefordert. Man sagte, dass er den Spielaufbau hindert. Aber wenn man sich die Partie mal anschaut, das zentrale Mittelfeld aus Henderson und Dyer machte das jetzt nicht wirklich besser. Alles war extrem statisch. Es war wenig Bewegung, es gab wenig Ideen. Und das Ganze wirkte einfach extrem kreativlos und auch ohne Mut. Jetzt kann man sich fragen, wäre das mit Wayne Rooney besser gewesen? Ich persönlich würde sagen, wenn er als Mittelfeldspieler aufgelaufen wäre, wahrscheinlich nicht, denn ich bin auch kein Fan von ihm im Mittelfeld. Dazu fehlt es mir bei ihm ein bisschen an dieser Spielintelligenz. Ist jetzt vielleicht etwas hart ausgedrückt, aber dieses Gespür dafür, wie man das Tempo jetzt setzt und welche Entscheidungen man trifft, welchen Pass man spielt, das fehlt ein bisschen bei Wayne Rooney, aber man kann es ihm auch nicht verübeln. Man versucht ihn ja quasi auf diese Mittelfeldrolle zu zwängen und ja, also für mich ist es auf jeden Fall nicht das Richtige. Man hat wieder gemerkt, es fehlt einfach dieser dynamische Spielmacher, der das Heft an sich reißt, der das Risiko sucht, der die Dribblings sucht, so jemand wie Jack Wilshere, der bei der englischen Nationalmannschaft eigentlich immer seine Leistung zeigte. Aber natürlich kann man sich auf ihn nicht verlassen, alleine wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Und ja, es ist eigentlich ein sehr interessantes Thema bei England, dass man da nicht irgendwie endlich mal auf ein System stößt, wo man das Spiel mal wirklich dominieren kann und sehr guten Fußball spielt. Man war jetzt zwar bei der WM-Quali sehr erfolgreich, aber fußballerisch war das Ganze jetzt auch nicht überragend. Also ja, muss man mal gucken, ob das jetzt mit Gareth Southgate besser wird. Haben jetzt sehr wenig Beispiele von Gareth Southgate, um jetzt wirklich auf eine Tendenz zu weisen. Wir haben jetzt auch mal eine Umfrage gestartet bei uns und gefragt, ob Gareth Southgate wirklich auf Dauer der richtige Mann für die Three Lions ist, und 84% von euch haben Nein gesagt. Also ein relativ ernüchterndes Ergebnis. Was denkst du, Christoph, wäre Gareth Southgate der Richtige?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab ihn bei der U21 gesehen, so ein bisschen zumindest, was seine Arbeit angeht. Ohne dass er jetzt bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also ich bin zumindest nicht wirklich überzeugt davon, auch jetzt natürlich undankbare Rolle, so von jetzt auf gleich als Interimstrainer dort einzuspringen. Ich glaube, dass das Problem tatsächlich tiefer liegt. Allerdings denke ich, dass wirklich ein renommierter Trainer aktuell wahrscheinlich die bessere Wahl wäre, allein aufgrund des medialen Drucks. Ich glaube, das wäre tatsächlich dann ein bisschen einfacher für den, der richtige Mann, der ja auch als Charakter gilt, der damit nicht so unbedingt gut umgehen kann. Deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ob er das bewältigen kann. Also ich denke, eine größere Lösung wäre auch gerade bei den Ansprüchen und bei den Wünschen der englischen Fans die deutlich bessere Wahl.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Also es gibt natürlich viele Pro- und Kontra-Argumente für das Ganze. Gareth Southgate hat jetzt nicht das beeindruckende Resümee, wie du schon angeschnitten hast. Also war jetzt bei Middlesbrough, hat da jetzt nicht gerade Berge versetzt, war dann 3-4 Jahre gar nicht mehr wirklich auf der Bildfläche und ist dann, wie du gesagt hast, in die U21 gegangen, hat da jetzt auch nicht gerade Bäume ausgerissen. Aber wer weiß, ob man sowas wirklich braucht, um erfolgreich zu sein. Ich meine, es gibt da viele Beispiele von Trainern, die über Nacht dann wirklich zu guten Trainern wurden. Aber wie du sagst, das Problem ist auf jeden Fall tiefer. Fakt ist, dass England wirklich sich eine Identität raussuchen muss. Und England muss wirklich mal verstehen, dass nicht so wie früher diese Weltklasse-Spieler mehr da sind. Also vor einigen Jahren, da hat man in England natürlich immer noch von den Titeln geträumt und da hatte man diese Golden Generation um Frank Lampard, Steven Gerrard, da war noch David Beckham mal dabei und Ashley Cole, das waren teilweise Weltklasse-Spieler. Und ja, durch diese Leute konnte man diese taktischen Defizite, die meiner Meinung nach schon seit Ewigkeiten bei England sind, auch kaschieren. Und dadurch ist das Ganze nicht aufgefallen, sei es unter Hodgson, unter Capello, unter McLaren. Wirklich überragenden, begeisterten Fußball haben die Engländer, egal wie gut die Spieler waren, wirklich nie gespielt. Und daher sollte man einfach mal realistisch sein und Kontinuität suchen und auf jeden Fall einen Trainer raussuchen, der ein Konzept hat und vielleicht auch mal auf die Jugend setzt, weil wenn man mal jetzt in England schaut, da gibt's schon einige Leute, die kicken können und gute Nachwuchsspieler, etwas, was die vorherigen Trainer wirklich ignoriert haben. Und dann kann man vielleicht auch mal wieder so einen Bezug zur Nationalmannschaft erstellen und wirklich eine Identität schaffen. Daher könnte Southgate vielleicht der Richtige sein, da er das Umfeld kennt, da er die FA kennt, da er lange in der Premier League gespielt hat und selbst Nationalspieler war. Aber wie du sagst, der englische Nationaltrainerposten ist wirklich kein einfacher und der Druck ist natürlich enorm und da kann man wirklich nicht wissen, ob Gareth Southgate damit umgehen kann. Laut Times ist er aktueller Favorit, also ja, es ist natürlich für die FA vielleicht auch die bequemere Lösung, Southgate einzustellen. Den kann man dann auch leichter loswerden, sage ich mal. Und er wird wahrscheinlich auch nicht die großen Gehaltssummen fordern wie seine Vorgänger. Aber ja, müssen wir mal abwarten. Also ich denke, dass England noch einige Zeit brauchen wird, um vielleicht mal wieder eine Fußballmacht zu werden. Dazu fehlt es momentan an zu viel.
Ich glaube, was du auch sagst, es ist ja auch tatsächlich im Moment niemand so auf dem Markt, der das jetzt unbedingt machen müsste oder sollte. Ja. Deswegen ist es natürlich auch irgendwo so eine Sache, die kann man erstmal durchziehen und dann, falls sich irgendwas ergibt, Wenger wird ja immer mal wieder so ein bisschen gerüchtet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er das wirklich machen wollen würde. Ja. Aber falls sich sowas ergibt, könnte man dann ja immer noch vielleicht davon abrücken, denn von der Option Southgate. Was ich bei Southgate vielleicht noch ganz interessant finde, dass er eben auch die guten jungen Spieler eigentlich kennt. Also durch seine Tätigkeit als U21. Trainer. Da könnte er natürlich so einen fließenden Übergang herstellen. Und ich meine, da sind ja auch ein paar Spieler, zum Beispiel Ross Barkley, der für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mann ist, oder ein James Ward-Prowse von Southampton. Also ich sehe da schon durchaus Möglichkeiten, gerade auch fürs Mittelfeld. Also ich meine, sind da ja natürlich guter Sechser, guter Abräumer, allerdings wirklich wenig kreativ und auch Jordan Henderson hat aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Esprit in seinem Spiel.
Das sehe ich ähnlich. Man hat das auch gesehen, es war ein sehr einfallsloses Mittelfeld bei England gegen Slowenien und da hat einfach jemand gefehlt. Ja, ich meine, Dele Alli, der ist natürlich ein sehr talentierter Mann, aber auch noch sehr jung und hat natürlich einen enormen Sprung gemacht, aber auch er wird Zeit brauchen, um so ein Führungsspieler zu sein und er hätte es vielleicht in sich, er hatte auf jeden Fall die Anlagen dazu und das Potenzial, aber für ihn ist es sicherlich auch zu früh. Aber das bringt mich dann auch noch auf den Punkt, ob man vielleicht mit der Causa Wayne Rooney einfach mal abschließen sollte. Weil England wird die nächsten Jahre sicherlich nicht den großen Titel gewinnen. Und Wayne Rooney hat zwar schon angedeutet, dass es sein letztes Turnier sein wird in Russland, aber vielleicht sollte England einfach mal den Cut machen und die jungen Leute ranlassen und die junge Generation mal den nächsten Schritt machen lassen, damit die Leute sich einspielen können, damit sie Erfahrung sammeln können. Und dann hätte man vielleicht sogar mit diesem jungen Kern eine Chance, bei der nächsten EM vielleicht mal sogar anzugreifen.
Ich glaube auch, dass es so für die Mannschaft dann selbst eine Chance ist, sich auch mal intern neu zu ordnen, dass vielleicht auch andere Spieler denn da sind natürlich dann auch so Spieler gefragt wie Daniel Sturridge, wenn er fit ist, der natürlich einfach wirklich als einer der ganz wenigen über wirklich Klasse verfügt. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Stürmer, der wirklich was reißen kann, wenn er in Form ist. Auch wenn er diese Saison, ich habe heute mal ein paar Statistiken gesehen von ihm oder über ihn, von den Varianten, die gerade da sind, tatsächlich in fast allen Belangen die schlechteste Statistik hat. Allerdings ist, glaube ich, zweifellos, dass er es drauf hat.
Ja, natürlich. Also man muss auch bei ihm sagen, ihm fehlt auch einfach die Spielpraxis. Er war jetzt lange verletzt, immer wieder verletzt und er muss auch mal wieder ein bisschen, vielleicht ein paar 90 Minuten auf dem Buckel haben, um wahrscheinlich zu seiner Klasse zurückzukehren, weil was er drauf hat, wenn er fit ist, das haben wir alle schon gesehen, unter anderem mit Suarez damals. Also auf jeden Fall ein Mann mit sehr viel Klasse. So, ich würde mal sagen, genug über England, genug über die Länderspielpause, die, ich würde jetzt mal, wenn man unsere Twitter-Follower anschaut, keiner so wirklich drauf Bock hatte. Kommen wir mal zum Liga-Alltag zurück. Und ja, da haben wir mal wieder 7 Spieler rausgepickt für euch, die auch ins Community-Tippspiel eingeflossen sind. Und interessante Partien sind auf jeden Fall dabei. Wir stellen die Partien mal kurz vor und unsere Tipps. Und ich würde sagen, wir fangen bei dir an, Christoph. Am Freitagabend Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Viele Verletzte, aber ja, interessante Begegnung.
Ja, du sagst es, beim BVB ist natürlich die Verletzungssorgen sind da. Gerade auch Spieler wie zum Beispiel Sokratis, wie sie den Ausfall wegstecken, bin ich gespannt, weil ich meine, er ist hinten wirklich die Figur, die das Ganze prägt und wirklich verlässlich immer da war. Und natürlich dann auch Spiele wie Guerrero oder Castro, die zuletzt wirklich ganz stark aufgespielt haben. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, Kombination Weigel und Rode hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Ist jetzt wahrscheinlich wieder die Variante, die gespielt wird. Chance für Götze, passt er da wirklich rein ins Mittelfeld? Auf jeden Fall einige Fragezeichen in der Dortmund-Mannschaft, die auch sehr, sehr jung besetzt ist oder besetzt sein wird, aller Voraussicht nach, mit Dembélé, mit Pulisic, mit Weigel, mit wahrscheinlich auch Paslak für den angeschlagenen Piszczek. Also einige Fragezeichen in der Dortmunder Mannschaft, die zuletzt auch verloren hat in Leverkusen. Und natürlich mit der ganzen Debatte im Hintergrund. Also ich glaube, dass da tatsächlich relativ viel Unruhe gerade rund um die Dortmunder Mannschaft ist. Und bei der Hertha sieht es natürlich gleich ein bisschen anders aus. Zweiter an der Tabelle. Wenn man die Tabelle sieht, will sich aufbeschwören, aber der Favorit. Nein, Spaß beiseite. Gute Mannschaft, auch ohne Darida sehr gut organisiert. Gegen den HSV kein einfaches Spiel gehabt. Aber das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Torjäger Ibisevic sehr verlässlich gewesen. Die Ordnung passt. Dardai hat seine Mannschaft wirklich sehr gut im Griff. Und sie haben mittlerweile auch offensiv wirklich Varianten. Und sie sind wirklich gnadenlos vom Tor. Die beste Chancenverwertung der Liga spricht dafür. Ja. Also ich denke, dass das Hertha den Dortmundern einiges abverlangen wird. Auch wenn man, ich habe mal nachgeguckt, also Dortmund hat sich auch alle drei Heimspiele bisher gewonnen. Ist auf jeden Fall ein Faustpfand für die Dortmunder. Die Herthaner auswärts noch so ausgeglichen, jeweils ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also das ist schon mal so ein Punkt auf jeden Fall für den BVB. Ich denke auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr enges Spiel werden wird, weil die Hertha auch einer Dortmunder Mannschaft, denke ich, wirklich alles abverlangen wird.
Das denke ich auch. Da gebe ich dir absolut recht. Ich war auch ehrlich gesagt kurz davor, auf einen Unentschieden zu tippen, gerade wegen den Verletzungen und wie du angesprochen hast, weil Hertha wirklich ein ernstzunehmender Gegner ist. Aber ich habe mich dann doch für den BVB entschieden. Ich sehe den Heimvorteil relativ groß und ich denke, dass Hertha vielleicht auch etwas ja, konservativer zu Werk gehen wird und der BVB sich letztendlich doch mit seiner etwas besseren Klasse, was heißt etwas besseren Klasse, durchaus besseren Klasse durchsetzen wird. Und ich denke, es wird einen knappen Sieg für den BVB geben. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis, unser Tipp wird natürlich dann auch auf unserer Webseite erscheinen, bei unserem 90plus On Air Community Tippspiel. Dort habt ihr dann die Chance, gegen uns bei Twitter abzustimmen und gegen uns zu tippen. Momentan führt ihr die Community 3-1 nach 4 Wochen und nach eurem 5. Sieg werden wir ein Gewinnspiel starten. Also ihr habt es quasi in der Hand, wann es mal wieder was zu gewinnen gibt und momentan sieht es ja ganz gut aus. So, die nächste Partie. Da schauen wir jetzt mal nach England. 13.30 Uhr am Samstag. Der FC Chelsea empfängt den Meister aus Leicester. Ja, der FC Chelsea ist momentan, ich würde mal sagen, die Saison steht momentan unter dem Motto auf der Suche nach der eigenen Identität. Etwas enttäuschend bisher, die Ära konnte, Aufs und Abs. Zuletzt eher negativ mit der deutlichen Niederlage gegen Arsenal und der Niederlage gegen Liverpool. Also die Blues stehen auf jeden Fall unter Zugzwang. Ja, zuletzt gab es einen 2-0-Sieg gegen Hull. Interessant dabei war, dass man erstmals diese Saison mit einer Dreierkette spielte. Und das ist wohl auch, passt wohl in dieses Motto auf der Suche nach der Identität, dass man immer noch mit der Formation rumexperimentiert. Und ja, man scheint jetzt auch im nächsten Spiel, gerade jetzt gegen Leicester, auch mit der Dreierkette aufzulaufen. John Terry kehrt ja zurück. Sind wir mal gespannt, wie diese Formation funktioniert. Leicester auf der anderen Seite. Nicht so erfolgreich wie in der vergangenen Saison, unkonstant, war, denke ich mal, auch zu erwarten. Man konnte jetzt wirklich keine weiteren Wunderdinge von den Foxes erwarten. Das wäre jetzt auch wirklich etwas vieles Guten gewesen. Gerade gegen die großen Teams tun sich die Foxes diesmal sehr schwer. Es gab jetzt zuletzt 1-4 Niederlagen gegen Manchester United und gegen Liverpool. Also man hat das Gefühl, die großen Teams haben das Konterspiel von Leicester so langsam durchschaut. Letztes Jahr war man dann auch recht erfolgreich. Ja, dazu merkt man wirklich, dass der Abgang von Kanté wirklich signifikant ist. Wird jetzt auch ganz interessant sein, dass der Kanté jetzt wieder auf seine alten Mannschaftskollegen trifft. Ja, Mahrez und Vardy scheinen auch nicht mehr die gleichen zu sein, beziehungsweise sind noch nicht in ihrer überragenden Form der Vorsaison. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr richtungsweisendes Spiel für Chelsea, aber auch für Leicester. Aber ich denke, dass Chelsea jetzt so langsam muss und ich denke, das wird man auch auf dem Platz sehen und ich denke, dass Chelsea das Spiel relativ souverän für sich entscheiden wird. Ich sag mal ein 2-0 Heimsieg für die Blues. So, dann gehen wir mal wieder in die Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen deinen HSV, Christoph. Ich habe den HSV jetzt jede Woche mit reingenommen in der Hoffnung, dass sie endlich mal einen richtigen Tipp abfeuern können. Diesmal mache ich das, aber ja, wie sieht's denn aus? Was kann man da erwarten bei der Begegnung?
Ja, HSV ist natürlich nach wie vor so ein bisschen Wundertüte, durch den Trainerwechsel natürlich auch. Im Spiel gegen Hertha hat mir der HSV tatsächlich auch ganz gut gefallen. Finde ich, hat sehr gute Ansätze gezeigt und das wirklich auch gut gemacht. Ich denke, dass die Niederlage gar nicht mal hätte sein müssen, vor allen Dingen auch, weil Chancen da waren. Aber also es scheint sich was zu tun, dass der Glaube auch wieder da ist. Und auch gerade, dass Pierre-Michel Azorga wieder in der Startelf war, hat dem HSV-Spiel wirklich gut getan, meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass er tatsächlich auch ein Mann ist, der jetzt auch dadurch, dass er natürlich davor nicht so viel gespielt hat, jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch selbst hat, dadurch, dass er jetzt wieder dabei ist. Einer der wenigen Spiele, die denn tatsächlich auch mal im Aufwind sind. Und was natürlich dem HSV auch noch Hoffnung machen dürfte, ist, dass man letzte Saison, wo es auch schwierig war, in Gladbach 3-0 gewonnen hat. Mit einem Doppelpack von Pierre-Michel Azorga. Also,
stimmt.
Ja. Er ist natürlich auch für uns HSV-Fans der Hoffnungsträger gerade so ein bisschen. Mhm. Allerdings fehlt Kapitän Giroud. Also ich sag ganz ehrlich, als HSV-Fan weiß ich mittlerweile nicht mehr, ob das unbedingt ein Schaden ist. Er ist aktuell wirklich auch natürlich jetzt zuletzt verletzt ausgefallen, aber er wirkt auf mich jetzt auch nicht so, als könnte er der Mannschaft Halt geben. Deswegen sehe ich das jetzt gar nicht mal so kritisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass der HSV wirklich in Gladbach jetzt mit Gisdol jetzt mal 2 Wochen auch Zeit gehabt, auch wenn natürlich ein paar Spiele auf Länderspielpause waren, Länderspielreise waren, auch wirklich mal konzentriert arbeiten konnte und vielleicht trägt das jetzt sogar mal Früchte. Bei Gladbach wiederum fehlt Raphael, herber Verlust natürlich. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der für Gladbach sicherlich schwierig ist. Und zuletzt natürlich das 0-4 auf Schalke. Also bei Gladbach könnte es, denke ich, durchaus besser laufen, vor allem auch, weil die Dreierkette jetzt zuletzt so im Umfeld von Gladbach so ein bisschen kritisiert wurde. Also ich weiß nicht, ob bei Gladbach alles so bestens ist. Deswegen sehe ich natürlich so ein wenig mit HSV-Brille durchaus Chancen für meinen Club, etwas mitzunehmen.
Ja, kann ich dir nur beipflichten. Ich habe jetzt erst eigentlich auf den Heimsieg getippt für Gladbach, aber ja, bleibe ich dabei, ist die Frage. Ich glaube, bei Dortmund habe ich schon den Favoritentipp genommen, diesmal nehme ich ihn nicht. Ich entscheide mich um, ich nehme Unentschieden. Ich glaube, der HSV holt Punkte gegen Gladbach. Dürfte dich sicher freuen, damit kannst du bestimmt leben.
Ein Unentschieden würde ich mitnehmen.
Ja, habe ich mir gedacht. Dann gehen wir mal rüber nach Italien, da ist auch auf jeden Fall ein Topspiel geboten. Napoli gegen AS Rom, das Verfolgerduell, Platz 2 gegen Platz 3. Hier ist die Frage, wer kann an Juventus dranbleiben? Juventus momentan mit 18 Punkten, Napoli mit 14 und die Roma mit 13. Napoli zuletzt mit einer überraschenden Niederlage gegen Atalanta, also da kam die Länderspielpause gerade recht. Aber auf der anderen Seite brachte die Länderspielpause natürlich die Hiobsbotschaft um Milik mit dem Kreuzbandriss. Wir haben es vorhin bereits angesprochen. Herber Verlust für Napoli. Sind wir mal gespannt, wie Napoli das lösen will. Ob wer da im Sturm spielen wird. Es gab jetzt Berichte, dass Calejón vielleicht auf der falschen 9 spielen wird. Ansonsten ist da nicht mehr viel übrig. Es gab ja jetzt Gerüchte auch um Miroslav Klose. Also ich denke, Napoli muss da auf der 9 auf jeden Fall noch etwas tun. Die AS Roma auf jeden Fall, auf der anderen Seite, Entschuldigung, sucht immer noch nach Konstanz. Das haben wir in den letzten Wochen bereits im Podcast mehrere Male angesprochen. Sinnbildlich dafür ist, dass man in dieser Saison noch keine 2 aufeinanderfolgenden Siege feiern konnte. Nun hat man jetzt die Chance nach dem Erfolg gegen Inter. Napoli gegen AS Rom in der Vergangenheit eigentlich keine torreichen Spiele, wobei beide diese Saison sehr treffsicher waren. Aber bei Napoli, wie gesagt, fehlt jetzt die Torgarantie durch Milik und natürlich ist jetzt auch Higuain weg. Ich denke mal, dass das Hauptziel der beiden Teams sein wird, nicht zu verlieren und nicht seinen Kontrahenten vorbeiziehen zu lassen. Daher erwarte ich ein sehr konservatives Spiel mit wenig Risiken und ich denke mal, dass beide Teams sehr vorsichtig agieren werden und daher tippe ich auf ein Unentschieden. Also ich erwarte da eigentlich fast schon ein 0-0 oder ein 1-1. Ich denke, dass das ein relativ ereignisloses Spiel sein wird. Dann kommen wir mal zurück in die Bundesliga, Christoph. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München haben wir uns da mal rausgepickt. Was können wir da erwarten?
Also natürlich muss man sagen, in allen Spielen eigentlich, wo der FC Bayern beteiligt ist, sind sie natürlich Favorit. Wobei man sagen muss, dass sie jetzt gerade vor der Länderspielpause ja durchaus Probleme hatten. Also gegen Atletico verloren, gegen Köln nur unentschieden. Also das dürfte den Frankfurtern auf jeden Fall Hoffnung machen, auch vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Teams gespielt haben. Ja, aggressiv auch gegen die Bayern mutig zu sein, wie Ingolstadt im Übrigen auch ganz, ganz gut. Also da dürfte der Elf von Niko Kovac sicherlich auch was einfallen. Also gerade Niko Kovac ja auch jemand, der seine Truppe, glaube ich, ganz gut mitnehmen kann. Und der tolle Saisonstart mit 10 Punkten bisher dürfte den Frankfurtern auf jeden Fall auch Hoffnung machen. Vor allen Dingen, weil man auch eigentlich fast auf die Bestbesetzung setzen kann. Gab jetzt so die Diskussion rund um die Eintracht, ob es jetzt gegen Bayern auch eine Fünferkette sein soll. Sicherlich eine interessante Variante, wenn man die offensiven Spieler ja, offensiv denn auch einsetzt. Gerade so zum Beispiel ein Uchipka, der sehr, sehr gut flanken kann eigentlich. Nicht immer tut, aber es kann. Also ich kann mir da durchaus vorstellen, dass die Frankfurter gerade vor heimischem Publikum da durchaus was reißen können. Allerdings bei Bayern natürlich, ja, Martinez fällt aus, der bisher wirklich sehr, sehr gut war. Allerdings Hummels und Boateng ist jetzt auch keine allzu schlechte Innenverteidigung.
Nee, geht.
Und dann zusätzlich noch Ribéry fit, Lewandowski, wie schon angesprochen, in absoluter Topform. Kimmich ist gut drauf, wenn er spielt. Alonso, Vidal natürlich, ein bisschen fraglich, ob der gleich schon zum Einsatz kommen sollte. Kommt natürlich
ja,
jetzt.
Der war auch, hat auch zweimal getroffen, habe ich das richtig gelesen. Mhm.
Ja. Allerdings natürlich in Südamerika unterwegs gewesen, also Reisestrapazen. Allerdings brauchen wir nicht lange diskutieren. Bayern dürfte Favorit sein.
Gebe ich dir recht, aber ich fühle mich heute etwas mutig. Ich tippe auch wieder ein Unentschieden. Wie du gesagt hast, vor eigener Kulisse, Frankfurt ist gut drauf, Frankfurt wird mutig agieren. Es ist jetzt dahingestellt, ob Bayern wieder Punkte liegen lassen wird. Wahrscheinlich, also ist eher unwahrscheinlich, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube trotzdem, dass da ein Punkt drin ist für Frankfurt und ich glaube, dass die Frankfurter die Bayern ärgern werden. Und ja, ich tippe auf eine X.
Dein Wort.
Bleiben wir bei dir, bitte?
Wir brauchen die Punkte langsam.
Ich weiß, deswegen ist es vielleicht ein bisschen zu mutig von mir, hier bereits schon dreimal auf Unentschieden getippt zu haben. Aber mal abwarten.
Auf der anderen Seite, das könnten natürlich auch Punkte sein, die wir gegenüber der Community holen. Also
richtig.
Ich hoffe.
Mal schauen, ich bin gespannt. Bleiben wir mal bei dir und schauen nach Spanien. FC Barcelona gegen Deportivo La Coruña. Was gibt es da Interessantes?
Ja, also sicherlich erstmal zu Barca. So ein bisschen der Nachklang der 3-4 Niederlage bei Celta Vigo. Das war wirklich eine komplett indiskutable Leistung, gerade in der ersten Halbzeit. Das dürfte den Ansprüchen der Katalanen sicherlich nicht genügen. Außerdem relativ viel Unruhe jetzt gerade zuletzt um die Mannschaft. Nicht zuletzt die Diskussion um Piqué. Ja, gar nicht weiter vertiefen. Ziemlich unwürdige Schauspiel da in Spanien. Aber die Diskussion rund um die Zeitungen und Medienlandschaft in Spanien hatten wir ja auch schon mal. Also keine weiteren Worte dazu. Zudem Neymar und Suarez auch in Südamerika im Einsatz gewesen. Sicherlich auch einigermaßen erschöpft. Dafür Messi wieder dabei. Sicherlich ein sehr, sehr positiver Punkt für Barcelona. Ja, also ich weiß nicht. Die Gemengelage rund um Barcelona ist aktuell nicht allzu positiv, deswegen könnte es durchaus schwierig werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Deportivo La Coruña in der letzten Saison auch im Hinspiel ein 2-2 in Barcelona geholt hat. Auch sicherlich ja, ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Die sind damals nach dem 2-0 zurückgekommen, auf 2-2 gestellt. Also es ist was drin für Deportivo, auch wenn sie aktuell nur auf Rang 13 stehen und so einen Lala-Start hatten, aber also ich glaube, dass sie da durchaus was holen könnten, auch wenn es letzte Saison im Rückspiel zu Hause, also in La Coruña, 0-8 gab. Also schon richtig derbe.
Ja, das ist heftig.
Aber also ich, leider muss ich fast schon sagen, auch aufgrund der Spannung natürlich, für die Liga wäre es natürlich schade, wenn Barcelona nochmal Punkte liegen lässt, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr schwierig werden wird für die Barcelona.
Soll ich jetzt wieder mutig sein? Nein, diesmal nicht. Ich glaube, Barca holt das Ding. Ich glaube, das gibt einen Heimsieg für die Katalanen. Da tippe ich auf die 1.
Ja, ich glaube es tatsächlich auch. Also zu Hause ist Barcelona eigentlich wirklich sehr verlässlich, sehr stark. Also eigentlich im Normalfall sollte das glatt gehen. Ich meine, die Qualität ist einfach nun mal bombastisch. Vor allem auch Umtiti ist wieder dabei.
Ja,
der bisher wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Der Junge macht mir wirklich Spaß.
Ja, auf jeden Fall eine tolle Verpflichtung und relativ preiswert, wenn man sich die heutigen Preise mal anschaut.
Ja, also verglichen mal mit David Luiz.
Ja, zum Beispiel. So, unser letztes Spiel, ein Montagsspiel. Da kann man doch etwas mit einer besseren Laune in die Woche starten. Liverpool gegen Manchester United, ein absoluter Leckerbissen in der Premier League. Zuletzt 4 Siege in Serie für Liverpool. Also die Mannschaft von Jürgen Klopp ist auf jeden Fall richtig gut drauf. Man United trotzdem 4-1 gegen Leicester. Immer noch nicht total überzeugend. Wird, denke ich, ein sehr intensives Spiel, wie schon in der Vergangenheit. Liverpool hat die meisten Tore der Liga, aber wie gewohnt ist natürlich die Defensive hier das Problem. Zum Glück für Liverpool sind Lovren und Klein wohl doch rechtzeitig fit. Die sind, glaube ich, heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Aber auf der anderen Seite fällt Lallana aus, höchstwahrscheinlich, was ein sehr großes Problem ist für Liverpool, denn er spielt eine sehr gute Saison. Und dazu noch, wie wir es bereits vorhin bei Holland angeschnitten hatten, Wijnaldum, der jetzt auch nicht gerade verkehrt ist. Man United dagegen hat die viertmeisten Tore geschossen diese Saison, also sind auch recht treffsicher. Und das ist für mich dann auch dieser interessante Punkt an dieser Partie, ob Liverpool mit der Offensive von Man United standhalten kann. Eine Überraschung könnte es geben. Es gibt Gerüchte, dass Mkhitaryan von Anfang an spielen könnte. Also das wäre auf jeden Fall, sollten wir mal schauen, ob es endlich in die richtige Richtung geht für ihn. Luke Shaw könnte sein Comeback geben, ist anscheinend wieder fit. Also kann Man United mehr oder weniger aus dem Vollen greifen. Paul Pogba hat sicherlich etwas Selbstbewusstsein getankt mit seinem Tor. Und zudem ist Man United natürlich der Angstgegner von Liverpool. Gegen kein Team verloren die Reds häufiger als gegen Manchester United in der Premier League, 27 Mal. Und auch die letzten 4 Premier League Partien wurden verloren. Aber Liverpool ist bekanntlich sehr heimstark. Also es sind sehr viele interessante Faktoren, was dieses Spiel begleiten. Liverpool ist in der besseren Form, aber wir haben es vorhin bereits kurz angeschnitten. Ich finde, nach der Länderspielpause werden sehr oft die Karten neu gemischt. Da muss man gerade bei den Topclubs schauen, ob die Spieler von den Länderspielreisen wirklich fit zurückkommen, ob dann die Form noch da ist. Ja, die Leute haben Reisestrapazen hinter sich. Daher mache ich jetzt etwas natürlich etwas ungünstig für uns von 90+, aber ich tippe wieder auf einen Unentschieden. Die Community wird es wahrscheinlich freuen am Ende. Aber ich denke, es gibt ein sehr torreiches Spiel, gerade wegen ja beiden Offensiven, die sehr treffsicher sind. Ich denke, es wird wirklich ein spannendes Spiel geben. So ein 2-2 könnte es doch zum Wochenbeginn für uns sein. Das wird auf jeden Fall Spaß machen.
Man muss ja wirklich mal sagen, Montag mit so einem Spiel?
Ja, gibt Schlimmeres.
Gibt Schlimmeres?
Ja, das sehe ich auch so. Könnte ruhig immer so sein.
Also ich muss sagen, insgesamt, ich habe auch mal rumgeguckt, das Wochenende hat wirklich echt viel zu bieten. Also.
Ja. Ja, ich habe mir auch schwer getan bei den Spielen, die ich herausgepickt habe. Also Samstag ist auch vielleicht noch ein kleiner Tipp. Samstagabend ist auch ein sehr interessantes Spiel in der Premier League. Crystal Palace gegen West Ham, finde ich. Also gerade wenn man West Ham anschaut, bisher ganz weit hinter den Erwartungen. Und Crystal Palace momentan in richtig guter Form. Also es könnte langsam eng für Slaven Bilic werden, wenn man jetzt auch noch dieses Spiel verliert. Also da werde ich auf jeden Fall mal reinschalten, denke ich.
Also ich habe mir in der Premier League tatsächlich auch noch zwei andere Spiele rausgeschrieben. Also ich finde auch City gegen Everton sehr reizvoll. Zwei
auf jeden Fall.
Starke Teams und nicht zu vergessen Stoke Sunderland. 19. gegen 20.
Ja, ein frühes Abstiegsduell.
Ja, also ich denke tatsächlich auch, gerade bei Sunderland wird es die Saison sehr, sehr schwer.
Ja, es sieht düster aus, aber sieht's oft aus bei Sunderland. Und am Ende retten sie sich irgendwie. Am Ende kommt dann noch vielleicht wieder ein Allardyce zurück aus der Versenkung, wer weiß. Aber
es wird ja auch schon wieder so ein bisschen...
Es wird passen.
Es wird passen. Also ja. Die müssen auch echt hoffen, dass Defoe eine sensationelle Saison spielt.
Ja, hat sie ja quasi letzte Saison im Alleingang gerettet. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Spieltag. Und wir hoffen, dass ihr Spaß habt am Wochenende. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge. Heute etwas kürzer. Aber ich hoffe, dass es euch dennoch Spaß gemacht hat und dass mein Podcast-Moderationsdebüt Anklang gefunden hat. Und ich hoffe, dass nächste Woche der Christian wieder dabei ist, der uns dann in seiner gewohnt souveränen Manier durch die Sendung begleiten kann. Christoph, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei den Spielen.
Danke dir auch.
Vielen Dank und ich hoffe mal, dass wir bei unseren Tipps, auch wenn sie sehr mutig sind, erfolgreich sein werden und nicht schon so früh ein Gewinnspiel starten müssen.
Ja, also du bist gefordert. Du musst wirklich jetzt mal liefern, was wir verbockt haben bisher.
Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, ich habe sogar die erste Woche auch verloren. Aber naja, vielleicht wird es mal besser. Euch viel Spaß mit der Sendung und viel Spaß beim anstehenden Fußballwochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei 90 Plus und R. Bis dann.